BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich wünsche Ihnen, sollten Sie den Podcast gleich am Sonntag oder Montag hören, frohe Ostern. Grund genug, das Leben zu feiern und für mich Anlass, heute mal etwas grundsätzlicher zu sein als sonst. Wir wollen nämlich zurückblicken in die Geschichte und wollen die Frage diskutieren, inwiefern die Staatsverschuldung ein Auslöser war für die Französische Revolution. Das Thema klingt jetzt ziemlich historisch, aber ist dennoch hochaktuell. Denn auch heute haben die Staaten der Welt, vor allem der westlichen Welt, mit hohen Schulden zu kämpfen. Allen voran die USA. Hohe Schulden, ungleiche Vermögensverteilung und die Schwierigkeit, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessensgruppen zu erzielen, haben die Zeit vor der Französischen Revolution geprägt und das gilt auch heute. Aber es muss nicht im Desaster enden. Großbritannien hat es damals geschafft, die hohe Staatsverschuldung ohne eine Revolution und ein Staatsbankrott zu bewältigen. In Frankreich hingegen kam es zum Umsturz und später zum Bankrott. Ich finde, es lohnt sich, in die Historie zu gucken, um Lehren daraus zu ziehen für heute. Zumindest wollen wir dies in der heutigen Ausgabe dieses Podcast versuchen. Ich fand es in der Vorbereitung spannend. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vanta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vanta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vanta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vanta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vanta automatisiert. Damit sind Sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und Sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Vanta lässt sich mit Ihrem Unternehmen skalieren und hilft Ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Vanta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter vanta.com/BTO. Mehr Informationen in den Shownotes.
Vor einigen Wochen hat die OECD ihren jährlichen Global Debt Report vorgelegt. Ich habe den für jene unter Ihnen, die sich dafür interessieren, im Detail in den Shownotes verlinkt. Das Bild, welches dort gezeichnet wird, ist weder überraschend noch erfreulich. Im Jahre 2024 haben die OECD-Länder Staatsanleihen im Umfang von fast 16 Billionen US-Dollar ausgegeben. Das war ein Anstieg um 2 Billionen US-Dollar verglichen mit dem Vorjahr. In diesem Jahr geht man davon aus, dass insgesamt 17 Billionen US-Dollar an Staatsanleihen ausgegeben werden. Das sind nicht alles neue Staatsschulden, natürlich ist es überwiegend auch die Refinanzierung von fälligen Staatsanleihen. Trotzdem kann man festhalten, die Staatsverschuldung in den OECD-Staaten wächst und wächst. Die aggregierte Schuldenquote stieg erstmals seit dem Jahr 2020 wieder an und erreichte 2024 84% gegenüber 82% im Jahr 2023. 2025 soll es weiter hochgehen auf 85% Staatsschulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt für die OECD-Staaten. Und die Schuldenquote ist bekanntlich von 2020 bis 2023 nicht gesunken, weil die Staaten weniger Schulden gemacht haben. Nein, es lag natürlich an der, aus dieser Sicht zumindest, erfreulichen Inflation. Wie geht es nun weiter? Nun, die Staatsschulden werden für die OECD-Länder immer teurer. Im Schnitt wurden 3% des Bruttoinlandsproduktes für Zinszahlungen ausgegeben im Jahr 2023 und im Jahr 2024 waren es bereits 3,3% vom Bruttoinlandsprodukt. Weil die Zinsen gestiegen sind und immer mehr Anleihen fällig werden, dürfte die Zinszahlungsquote in diesem Jahr um weitere 0,2% steigen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, dass die Zentralbanken ihre Bilanzen verkürzen, das heißt inländische Staatsanleihen verkaufen oder, wenn sie auslaufen, keine neuen dazu kaufen. Dies führt zu einem Anstieg des Angebotes zu höheren Zinsen und umgekehrt mussten andere dann einspringen und Staatsanleihen kaufen. Und das waren vor allem die privaten Haushalte, es waren aber auch in einigen Ländern, namentlich den USA, vor allem ausländische Investoren. Und hier kommen wir zu zwei sehr spannenden, aber auch gefährlichen Tendenzen. Zum einen haben die OECD-Staaten, allen voran die USA als größter Schuldner, immer mehr auf kurzlaufende Anleihen gesetzt. Und zugleich sind sie immer abhängiger geworden von ausländischen Investoren. Und bei den USA ist das deshalb so wichtig, weil die USA der größte Schuldner sind. Relativ zum Bruttoinlandsprodukt liegt die Verschuldung der USA auf dem zweithöchsten Wert der OECD-Staaten, nach Italien, aber noch vor Großbritannien, Spanien und Frankreich. Aber es ist natürlich auch deshalb relevant, weil die USA absolut der größte Schuldner sind. Und deshalb ist es auch so problematisch, was gerade am US-Anleihenmarkt passiert.
You know, since Alexander Hamilton, a very important advantage we have as a nation, or historically we've had, when times are bad, when things are going off the rails, money comes pouring into the United States. It buys our treasury bonds and other assets. Interest rates go down. That makes life a lot easier for us. But that doesn't feel like it's happened in this go around. You know, capital isn't coming in. It's going away and interest rates have risen.
I think it's very premature to say exactly what's going on. Clearly, there's some delevering going on among hedge funds in levered trades and things like that. It's also, again, it's the markets processing historically unique developments and with great uncertainty.
We're seeing treasury yields go up and the dollar weaken. That's kind of an alarming trend. To me, that's flashing yellow that something is going on here more than just deleveraging.
This is not the canary in the mine. This is actually the man walking in front with a red flag.
Wir hatten es bereits in der letzten Woche ausführlich im Podcast besprochen. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Das Vertrauen in die US-Regierung und die US-Wirtschaft sinkt aufgrund der Zollpolitik der aktuellen Administration. Umgekehrt steigen die Zinsen. Der US-Dollar verliert an Wert, was normalerweise nicht der Fall ist, wenn die Zinsen steigen. Insofern ein eindeutiges Signal dafür, dass offensichtlich immer mehr Investoren aus dem Ausland ihr Geld aus den USA abziehen. Und die US-Regierung tut auch nichts, um den Investoren zu sagen, ach bleibt doch, im Gegenteil. Die US-Regierung sagt, wir wollen keine Handelsdefizite mehr, was übersetzt nichts anderes bedeutet als: Wir wollen keinen weiteren Mittelzufluss. Wissen wir doch, dass spiegelbildlich zu den Handelsdefiziten immer auch die Kapitalverkehrsbilanz ist. Zum Zweiten sagt die US-Regierung aber auch, wir möchten gerne, dass ihr uns weiter Geld gebt, gerne auch langfristig, weil wir euch dann über Zeit entsprechend mit Inflation und Dollarabwertung enteignen können. Da muss man schon ziemlich masochistisch sein, das Geld weiter in den USA anzulegen. Das Ganze klingt wirklich nicht gut und ist sicherlich nicht nur für die USA eine Gefahr, sondern für das weltweite Finanzsystem. Hier rächt es sich, dass die USA seit Jahren über ihre Verhältnisse leben. Ich erinnere daran, dass das Defizit des US-Staates zurzeit bei über 6% vom Bruttoinlandsprodukt liegt. Und nach Schätzungen des unabhängigen Congressional Budget Office soll das auch bis zum Jahr 2035 weiter der Fall sein. Deshalb habe ich ja früher bereits im Podcast gesagt, Donald Trump braucht tiefe Zinsen. Was er nun gemacht hat, ist aber, er hat eine Politik betrieben, die genau das Gegenteil bewirkt. Insgesamt müssen die USA in diesem Jahr den eindrucksvollen Betrag von 9.200 Milliarden US-Dollar am Kapitalmarkt besorgen. Und da ist natürlich klar, dass ein auch nur teilweiser Käuferstreik der Ausländer eine Spirale auslösen könnte. Höhere Zinsen führen zu höheren Defiziten und höhere Defizite zu höheren Zinsen. Selbst wenn die US-Regierung morgen erklären sollte, die Zollpläne komplett ad acta zu legen, was sicherlich nicht sehr wahrscheinlich ist, dürfte der Schaden für den US-Anleihenmarkt erheblich und, ich denke, wenn schon nicht dauerhaft, so doch für eine längere Frist gegeben sein. Natürlich ist es so, dass am Ende die US-Notenbank wie auch die EZB einspringen wird, sollte es wirklich die Gefahr geben, dass der US-Staat sich nicht mehr finanzieren kann. Das wäre natürlich aber verbunden mit der Aufgabe des Zieles der Geldwertstabilität. Und damit sind wir an einem interessanten Punkt. Wir nähern uns dem Punkt, an dem die Staatsschulden zu einem Problem werden. Doch schauen wir nochmal grundsätzlich auf Staatsverschuldung. Staatsverschuldung ist ja keineswegs ein neues Problem. Immer wieder gab es in der Geschichte Fälle von Staatsbankrotten und anderen unangenehmen Folgen aufgrund zu hoher Staatsschulden. Und auch die Analyse der Staatsschuldenprobleme ist keineswegs neu. Nehmen wir als Beispiel die Gedanken von berühmten Philosophen und Denkern. Immanuel Kant beispielsweise behandelt in seinem Werk Zum ewigen Frieden die Staatsschulden sowohl aus moralischer als auch aus politischer Perspektive. Er war strikt gegen Staatsschulden, vor allem zur Finanzierung von Kriegen. Er schreibt, der Staat soll keine Schulden machen in Beziehung auf äußere Staatshändel. Kant argumentiert, dass die Rückzahlung von Schulden eine moralische Pflicht sei, aber dass insbesondere Kriegsschulden gefährlich sind und moralisch höchst problematisch. Adam Smith, der Wegbereiter der Nationalökonomie, widmet sich in seinem Buch An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations in einem ganzen Kapitel ausführlich dem Thema der Staatsschulden. Er warnt vor der dauerhaften Verschuldung des Staates und sieht darin eine Belastung für kommende Generationen. Vor allem meint er, dass es im Prinzip eine Umverteilung ist von den produktiven Leuten zu den unproduktiven Leuten. Er schreibt, Public debt takes money from the productive classes and gives it to support idle people who are employed in gathering it. Nach dem Motto, die Produktiven müssen Steuern zahlen und die anderen sitzen da und schneiden nur Coupons. Deshalb wäre die Staatsverschuldung keineswegs harmlos. Thomas Jefferson, der amerikanische Gründervater und Präsident, warnte wiederholt vor den Gefahren der Staatsverschuldung für die Demokratie. The accumulation of debts is the most fearful evil. Er sah in der Verschuldung eine Bedrohung für die Selbstverwaltung und die Zukunftsfähigkeit der Nation. Am bekanntesten dürfte jedoch die Kritik des schottischen Philosophen und Ökonomen David Hume sein. Bereits im Jahr 1752 erschien sein Essay Vom öffentlichen Kredit. Auch dieses habe ich in den Shownotes verlinkt. In diesem Essay erinnert Hume zunächst daran, dass Staaten früher keinen Kredit aufgenommen haben.
Es scheint in der Antike üblich gewesen zu sein, in Friedenszeiten für den Krieg vorzusorgen und Schätze als Mittel zur Eroberung oder Verteidigung anzuhäufen, ohne in Zeiten der Unruhe und Verwirrung auf außergewöhnliche Auflagen oder gar auf Kredite zurückzugreifen. Jeder kennt den Schatz, den Julius Caesar während der Bürgerkriege in Rom erbeutete. Und wir erfahren später, dass die klügeren Kaiser, Augustus, Tiberius, Vespasian und Severus, stets die kluge Weitsicht besaßen, große Summen für etwaige öffentliche Notfälle zurückzulegen. Im Gegensatz dazu besteht unser modernes, weit verbreitetes Mittel darin, die öffentlichen Einnahmen zu verpfänden und darauf zu vertrauen, dass die Nachkommen die von ihren Vorfahren eingegangenen Lasten begleichen werden. Und Sie, die das so gute Beispiel Ihrer weisen Väter vor Augen haben, vertrauen ebenso klug auf Ihre Nachkommen, die schließlich, mehr aus Notwendigkeit als aus freier Entscheidung, dasselbe Vertrauen in Ihre neuen Nachkommen setzen müssen. Es liegt auf der Hand, dass die alten Grundsätze in dieser Hinsicht klüger sind als die modernen.
Eine Argumentation, die auch heute oft zu hören ist. Nach dem Motto, die Schulden für Sondervermögen und Bundeswehr lasten besonders auf unseren Urenkeln. Menschen also, die wir nie kennenlernen werden, sofern wir überhaupt Nachkommen haben. Hume wusste auch um die Problematik der politischen Versuchung.
Es ist für einen Minister sehr verlockend, ein solches Mittel anzuwenden, das es ihm ermöglicht, während seiner Amtszeit eine große Rolle zu spielen, ohne das Volk mit Steuern zu überlasten oder unmittelbare Proteste gegen sich selbst hervorzurufen. Die Praxis der Schuldenaufnahme wird daher in jeder Regierung fast zwangsläufig missbraucht. Es wäre kaum unkluger, einem verlorenen Sohn bei jeder Londoner Bank einen Kredit zu gewähren, als einem Staatsmann die Befugnis zu erteilen, auf diese Weise Wechsel auf die Nachwelt auszustellen.
Und auch die Folgen sah Hume durchaus kritisch.
Staatliche Wertpapiere sind bei uns zu einer Art Geld geworden und werden zum aktuellen Preis so leicht gehandelt wie Gold oder Silber. Wo immer sich ein profitables Unternehmen anbietet, wie teuer es auch sein mag, mangelt es nie an Händen, die es ergreifen. Auch ein Händler, der Geld in öffentlichen Wertpapieren hält, braucht sich nicht zu scheuen, sich in den umfangreichsten Handel zu stürzen, da er über Mittel verfügt, die auch die plötzlichste Nachfrage befriedigen können. Kein Händler hält es für nötig, größere Mengen Bargeld bei sich zu haben. Kurz gesagt, unsere Staatsschulden versorgen die Kaufleute mit einer Geldart, die sich in ihren Händen ständig vermehrt und neben den Handelsgewinnen sichere Gewinne abwirft.
Das ist eine Beschreibung weit vor den aktuellen Ereignissen im US-Staatsanleihenmarkt geschrieben. Hume dürfte sich wohl nicht im Traum vorgestellt haben, wie weit wir es einmal treiben würden mit diesem System, welches auf Staatsanleihen basiert. Und er sieht auch weitere Nachteile.
Öffentliche Wertpapiere haben als eine Art Papierkredit alle Nachteile, die diese Geldart mit sich bringt. Sie verbannen Gold und Silber aus dem wichtigsten Handel des Staates, zwingen sie in den allgemeinen Umlauf und verteuern dadurch alle Lebensmittel und alle Arbeit. Zweitens, die Steuern, die zur Begleichung der Zinsen dieser Schulden erhoben werden, verteuern entweder die Arbeit oder drücken die ärmeren Schichten. Drittens, da Ausländer einen großen Teil unserer Staatskasse besitzen, machen sie die Öffentlichkeit gewissermaßen zu einem Tributpflichtigen und können mit der Zeit den Niedergang unserer Bevölkerung und unserer Industrie verursachen.
Viertens, da sich der größte Teil der öffentlichen Wertpapiere stets in den Händen müßiger Menschen befindet, die von ihren Einkünften leben, fördern unsere Fonds in dieser Hinsicht ein nutzloses und untätiges Leben.
Und schon damals gab es das Argument, dass ja Gläubiger und Schuldner in der gleichen Gesellschaft sind.
Es wurde uns tatsächlich gesagt, dass die Öffentlichkeit durch ihre Schulden nicht geschwächt wird, da diese meist untereinander geschuldet sind und dem einen ebenso viel Vermögen bringen, wie sie dem anderen nehmen. Es ist, als würde man Geld von der rechten in die linke Hand transferieren, wodurch der Betreffende weder reicher noch ärmer wird als zuvor. Solche lockeren Argumente und fadenscheinigen Vergleiche werden immer dort vorkommen, wo wir nicht nach Prinzipien urteilen. Doch wenn alle unsere gegenwärtigen Steuern verpfändet werden, müssen wir dann nicht neue erfinden? Und könnte dies nicht zu ruinösen und zerstörerischen Konsequenzen führen?
Damit nicht genug. Er sieht vor allem den Staat als Verlierer der Staatsverschuldung. Und zwar aufgrund des Verteilungskonfliktes, wenn es darum geht, zu hohe Schulden unter Kontrolle zu bringen. Denn das geht nur über zwei Wege. Entweder über höhere Steuern oder über Belastungen für die Anleihengläubiger. Und zwar aufgrund des Verteilungskonfliktes, wenn es darum geht, zu hohe Schulden unter Kontrolle zu bringen. Denn welche Optionen gibt es? Der Staat kann zum einen seine Einnahmen steigern, indem er die Steuern weiter erhöht. Oder aber er kürzt die Zahlungen an die Anleihengläubiger. Letzteres ist schwierig, denn diese Anleihengläubiger wären dann nicht mehr so gerne bereit, den Staat zu finanzieren. Eine weitere Option sah Hume übrigens in der Enteignung von Grund und Boden.
ganz zu schweigen von den zahllosen, nicht vorhersehbaren Unannehmlichkeiten, die sich aus einer so ungeheuerlichen Situation ergeben müssen, wie der, die Öffentlichkeit zum Haupt- oder Alleineigentümer von Land zu machen und es zudem mit allen Arten von Zöllen und Verbrauchsteuern zu belegen, die sich die blühende Fantasie von Ministern und Planern nur ausdenken konnte. Es muss in der Tat eines dieser beiden Ereignisse eintreten. Entweder zerstört die Nation die öffentliche Kreditwürdigkeit oder die öffentliche Kreditwürdigkeit wird die Nation zerstören.
Das ist wohl der entscheidende Satz. Entweder zerstört die Nation die öffentliche Kreditwürdigkeit oder die öffentliche Kreditwürdigkeit wird die Nation zerstören. Gemeint ist damit Folgendes, wie Hume auch ausführt. Entweder der Staat greift immer radikaler in das Einkommen und Vermögen seiner Bürger ein und sichert sich so die eigene Kreditwürdigkeit, zerstört aber durch dieses Handeln letztlich das Land. Oder aber es gibt einen Versuch, die Schulden anders zu bereinigen. Dieser führt aber zum Vertrauensverlust und damit letztlich zur Zerstörung der Kreditwürdigkeit.
Trump hat es mal wieder geschafft, die Märkte in Aufruhr zu bringen, diesmal mit Rekordimportzöllen von teilweise über 50%. Als Reaktion darauf haben so ziemlich alle Märkte signifikant an Wert verloren. Wenn es euren Portfolios auch so geht, fragt ihr euch sicherlich, was jetzt der richtige Schritt wäre. Abwarten, verkaufen oder gerade jetzt investieren? Wer sich beim Smart Money, also professionellen Anlegern und Family Office, etwas abschauen will, sollte sich das aktuelle Webinar von unserem Partner Liquid anschauen. Als Deutschlands Top-Vermögensverwalter arbeitet Liquid mit renommierten Finanzpartnern zusammen und kann euch Einblicke geben, wie ein professionelles Wealth Management mit der Situation umgeht. Dabei geht es nicht um Geheimtipps und Einzelwetten, sondern um einen strategischen Ansatz, mit dem ihr euer Vermögen schützen und Chancen nutzen könnt. Schaut euch das Webinar kostenlos an auf liquid.de/bto. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
Der extremste Fall eines solchen Konfliktes ist natürlich die Revolution. Und das bekannteste Beispiel ist wohl die Französische Revolution, die sich 47 Jahre nachdem Hume sein Traktat gegen die Staatsschulden geschrieben hat, ereignete. Wir erinnern uns. Frankreich galt im 18. Jahrhundert als wirtschaftlich und militärisch starke Großmacht. Doch hinter dieser glänzenden Fassade verbargen sich gravierende strukturelle Schwächen, insbesondere im Bereich der Staatsfinanzen. Die Schuldenkrise, das werden wir gleich noch intensiver sehen, spielte dabei eine zentrale Rolle beim Ausbruch der Französischen Revolution. Der Hintergrund ist folgender. Das französische Steuersystem war extrem ungerecht. Der Adel und die Kirche waren weitgehend von Steuern befreit. Die Hauptlast der Finanzierung des Staates trugen die Bauern und die unteren Schichten, die zwischen einem Drittel und die Hälfte ihrer Einkommen für Abgaben und Steuern aufbringen mussten. 56% der Steuerlast entfielen dabei auf den Landbesitz, also den am wenigsten dynamischen Wirtschaftssektor. Reformversuche des Steuersystems scheiterten immer wieder am Widerstand des Adels und der sogenannten Parlements, der Gerichtshöfe. Letztere hatten sich durch den Kauf von Ämtern und Privilegien der Kontrolle des Königs weitgehend entzogen. Um die steigenden Ausgaben, insbesondere für Kriege wie den Siebenjährigen Krieg und die Unterstützung der amerikanischen Revolution zu finanzieren, neben der bekanntlich verschwenderischen Hofhaltung, nahm der Staat immer mehr Kredite auf. So stieg die Staatsverschuldung bis 1789 auf geschätzt 8 bis 12 Milliarden Livre. Wie viel das in Prozent des damaligen Bruttoinlandsproduktes ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe das nicht gefunden, aber offensichtlich war es ein großer Betrag. Ein immer größerer Teil der Staatseinnahmen dienten nun dazu, die Staatsschuld zu bedienen. Und weil die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit Frankreichs wuchsen, musste der Staat neue Kredite zu immer höheren Zinsen aufnehmen. 1787 versuchte Finanzminister Calonne, mit umfassenden Reformen die Krise noch abzuwenden. Doch der Adel verweigerte weiterhin die Zustimmung zu Steuerreformen, solange nicht auch politische Mitbestimmung gewährt wurde. So blieb Ludwig XVI. Am Ende nichts anderes übrig, als 1789 die Generalstände einzuberufen. Damit wurde der Weg für politische Mobilisierung und Forderungen nach umfassenden Veränderungen geebnet. Die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise Frankreichs, schuf somit den unmittelbaren Kontext für die Revolution, in dem sie die Schwäche und Handlungsunfähigkeit der Monarchie offenbarte. So gesehen bestätigte die Französische Revolution letztlich das, was David Hume beschrieben hatte. Frankreich war zwar reich, aber das Steuersystem und die politischen Strukturen verhinderten eine gerechte Verteilung der Lasten. Die Folge war eine immer weiter anschwellende Staatsverschuldung, die das Vertrauen in die Monarchie und ihre Handlungsfähigkeit untergrub. Und die Unfähigkeit, die Schuldenkrise durch Reformen zu lösen, brachte das politische System einen Rand des Zusammenbruchs und war ein wesentlicher Auslöser für die Revolution. Aber eben nur für die Revolution, noch nicht für die Pleite. Obwohl die Monarchie faktisch zahlungsunfähig war und ein Zahlungsausfall drohte, kam es 1789 noch nicht zur formellen Staatspleite. Stattdessen gab es den politischen Umbruch und die Revolution, aber die Revolutionäre versuchten, den Bankrott durch Maßnahmen wie die Enteignung von Kirchengütern und die Ausgabe von Assignaten, also landbesicherten Anleihen, zu vermeiden. Damit schufen sie doch neue Probleme und lösten die strukturelle Krise der Staatsfinanzen nicht dauerhaft. Einer der Experten zu dem Thema ist der an der Universität von Cambridge lehrende Historiker Michael Sonninger, der ein Standardwerk zu dem Thema geschrieben hat. Titel des Buches: Before the Deluge, Public Debt, Inequality and the Intellectual Origins of the French Revolution. In diesem Buch analysiert Michael Sonninger die zentrale Rolle, die die Diskussion um Staatsschulden und soziale Ungleichheit für die intellektuellen Ursprünge der Französischen Revolution spielte. Er zeigt auf, dass die Angst vor den Folgen einer ausufernden Staatsverschuldung und die Frage, wie ein Staat diese Schulden verwalten kann, ohne in Despotismus, ohne in Staatsbankrott zu geraten, das politische Denken im Frankreich des 18. Jahrhunderts maßgeblich prägten. Man kann also sagen, es war ein breit diskutiertes Thema. Sonninger betont, dass der öffentliche Kredit, also die Staatsverschuldung, zwei Seiten hatte. Einerseits ermöglichten die Staatsschulden wirtschaftliches Wachstum und politische Stabilität wie in Großbritannien oder den Niederlanden. Oder eben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in den USA und in Westeuropa. Andererseits schuf die Staatsverschuldung die Voraussetzung für ständige Kriegsführung und konnte, so die Befürchtung vieler Denker, im Extremfall zur Zerstörung der Zivilisation führen. Ein wiederkehrendes Motiv der politischen Diskussion schon vor der Revolution war die Angst, dass ein Staatsbankrott die politische Ordnung zerstören oder eben in eine Militärdiktatur führen könnte. Die Debatte bei den Intellektuellen drehte sich darum, wie ein Staat Schulden verwalten kann, ohne seine Verfassung und die bürgerlichen Freiheiten zu gefährden. Im Kern lief es auf Folgendes hinaus: auf den Konflikt zwischen den Besitzern von Land und den Gläubigern des Staates. Die französische Gesellschaft war hier tief gespalten. Die Landbesitzer wollten nicht noch höhere Steuern zahlen, um die Gläubiger zu bedienen. Und die Gläubiger wollten auf ihre Ansprüche umgekehrt nicht verzichten. Die Auseinandersetzung darüber, wie die Steuerlast zu verteilen war, war letztlich ein zentraler Motor der revolutionären Dynamik. Die Intellektuellen erkannten, dass letztlich nur ein repräsentatives Regierungssystem in der Lage wäre, die Verteilungskonflikte um Schulden und Steuern legitim zu lösen. Und genau diese Idee griffen die Revolutionäre auf. Die Schaffung der Nationalversammlung, die Enteignung von Kirchengütern und die Einführung der Assignaten, bereits vorhin erwähnt, waren Versuche, die Schuldenkrise politisch und sozial zu bewältigen. Solinger zeigt, dass die Debatte um Schulden und Ungleichheit nicht nur ein wirtschaftliches, sondern vor allem ein politisches und moralisches Problem war. Sie beeinflusste die Forderung nach Gleichheit, politischer Teilhabe und neuen Formen der Staatsorganisation und trug so maßgeblich zum Ausbruch der Revolution bei. Soweit also Michael Solinger in seinen Überlegungen zu den Ursachen der Französischen Revolution. Schulden und Ungleichheit führten zu erheblichen Spannungen. Und genau dasselbe scheint auch heute der Fall zu sein. Passend zu diesem Podcast berichtete der Deutschlandfunk am vergangenen Donnerstag von den aktuellen Diskussionen in Frankreich. Hören wir einmal rein.
Die Wahrheit erlaubt zu handeln, stand in großen Buchstaben an der Wand hinter François Bayrou. La vérité permet d'agir. Und der Premierminister war gekommen, um den versammelten Ministern, Gewerkschaftsvertretern und Sozialpartnern einige, aus seiner Sicht notwendige Wahrheiten zu präsentieren.
Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez.
Die finanziellen Ressourcen reichen nicht aus, weil Frankreich nicht genug produziert, so Bayrou, und weil nicht genug gearbeitet wird.
Et nous ne travaillons pas assez.
Das alles verschärfe auch die Schuldenlage des Landes, so Bayrou. Ende letzten Jahres betrug der Schuldenstand rund 3,3 Billionen Euro. Das entspricht rund 113% der jährlichen Wirtschaftsleistung.
Une telle situation menace gravement notre indépendance.
Diese Situation bedroht unsere Unabhängigkeit. Jede Herabstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs würde die Zinsen steigen lassen und damit auch unsere Zinslast. Die Schulden sind ein Teufelskreis, eine gefährliche Falle, aus der wir vielleicht nicht mehr herauskommen.
C'est un piège dangereux, potentiellement irréversible.
Das also die Lage in Frankreich heute. Es unterstreicht, wie aktuell die Problematik des Ausgleichs zwischen Gläubigern und Schuldnern ist. Diesmal natürlich komplizierter, einfach deshalb, weil man ja auch andere Mitgliedstaaten im Euro heranziehen kann, wenn es um die Lösung der Staatsschuldenprobleme geht. Doch das haben wir an dieser Stelle ja bereits schon mehrfach diskutiert. Ich finde, der gesamte Themenkomplex ist so spannend und vor allem auch die Lehren aus der Französischen Revolution lohnen die Vertiefung, weshalb ich mich mit Michael Solinger zum Gespräch verabredet habe.
Also erst Wasser mit Pulver mischen, mix it, dann Eiswürfel dazu und schütteln, shake it und schon ist dein Holy fertig. Enjoy. Ach, du hast gar keine Ahnung, was Holy ist. Macht nichts, habe ich auch gerade erst neu für mich entdeckt. Holy ist eine echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Du kennst das sicher auch, man kommt nach dem Sport mit Durst nach Hause, geht zum Kühlschrank, findet eine Brause und weiß genau, die hilft mir jetzt nicht wegen des ganzen Zuckers und man trinkt sie trotzdem. Ergebnis immer noch durstig plus schlechtes Gewissen. Mit Holy ist das anders. Holy bringt dir genialen Geschmack und ein gutes Gewissen, ganz ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Bei Holy kannst du dich aus drei Produktlinien bedienen. Da wäre Holy Energy als Energy-Drink-Alternative ohne Taurin mit langanhaltendem Energy-Boost. Schmeckt fruchtig und Vitamine sind auch noch dabei. Oder der Holy Iced Tea. Ein leckerer, zuckerfreier, kalorienarmer Eistee ohne zugesetztes Koffein auf echter Teebasis. Alles in allem ein perfekter Durstlöscher für den Alltag. Oder wenn man einfach keine Lust auf Wasser hat. Kommt mit einer Extraportion Antioxidantien und Ballaststoffen. So, und dann wäre da noch Holy Hydration für alle Sportskanonen oder Party Animals. Klar, auch für alle anderen, die großen Durst haben. Holy Hydration liefert dir hochwertige Elektrolyte und Mineralstoffe mit leckerem Fruchtgeschmack und echtem Kokoswasser. Also danach bin ich jedenfalls nicht mehr durstig. Wenn du auch Lust auf eine Alternative zu den üblichen Softdrinks hast, dann probier doch mal das Holy Starter Set Deluxe aus. Damit kannst du dich durch das ganze Sortiment testen und sparst dabei 20 Euro. Und mit unserem Promotion-Code BTO5 5 als Ziffer schreiben, sparst du nochmal 5 Euro. Die einzelnen Produktlinien gibt es ebenfalls als Starter-Sets. Damit musst du keine Flaschen mehr schleppen. Das Thema Pfand ist auch erledigt. Du sparst Dosenmüll und die Verpackungen sind recycelbar. Ach ja, Kalorien sparst du auch noch. Mehr Infos gibt es in den Shownotes oder unter weareholy.com/bto.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Michael Sonnischer komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Wenn Sie zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/mehrperspektiven ein Handelsblatt Plus Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der journalistischen Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Michael Sonnischer.
Michael Sonnischer ist Fellow des King's College in Cambridge und leitete viele Jahre das Geschichtsstudium. Er studierte unter anderem bei E.P. Thompson an der University of Warwick und hat zahlreiche Publikationen zur französischen und europäischen Geschichte sowie zur Geschichte des politischen Denkens veröffentlicht. Zu seinen Büchern gehören Work and Wages, Natural Law, Politics and the 18th Century French Trades, Before the Deluge, Public Debts, Inequality and the Intellectual Origins of the French Revolution und Sans-Culottes, an 18th Century Emblem in the French Revolution. Michael Sonnischers neuestes Buch Capitalism, The Story Behind the Word, erschien im Jahr 2022.
Wie immer bei englischsprachigen Interviews kommt nun eine Zusammenfassung der Highlights und am Ende des Podcasts dann das ganze Gespräch im Original. Begonnen habe ich mit der Frage, inwiefern die Staatsverschuldung ein Auslöser für die Französische Revolution gewesen ist.
It is certainly the case that French finances were not in the best of conditions in 1787.
Es ist sicherlich so, dass sich die französischen Finanzen in den Jahren 1787, 88 und 89 nicht in bester Verfassung befanden. Und die gängige Denkweise dazu ist tatsächlich, dass die französische Monarchie im Grunde bankrott und im Wesentlichen nicht in der Lage war, ihre Staatsschulden zu bedienen. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht eine Denkweise über Staatsschulden, die im 18. Jahrhundert weiter verbreitet war als, wie ich annehme, bis vor relativ kurzer Zeit, dass es für Staaten und ihre Regierungen jederzeit möglich ist, ihre Schulden nicht mehr zu begleichen und die Zinszahlungen auf die angehäuften Schulden einzustellen.
This was a very widely discussed subject in the 18th century.
Dies war im 18. Jahrhundert ein viel diskutiertes Thema und wurde insbesondere mit der britischen Politik sowie mit den Überlegungen zweier recht bekannter britischer politischer Denker in Verbindung gebracht. Einer war Henry St. John Viscount Bolingbroke, der andere, bekanntere, der schottische Philosoph David Hume, schrieb ein vielgelesenes Essay mit dem Titel Of Public Credit. Darin formulierte Hume eindrücklich: Entweder die Nation wird die Schulden vernichten oder die Schulden werden die Nation vernichten. Bei der Auseinandersetzung mit den Ursprüngen der Französischen Revolution interessierte mich unter anderem die Perspektive, dass eine Regierung ihre Schulden einfach nicht bedienen kann und die Auswirkungen im Kontext der politischen Auseinandersetzung in Frankreich von 1787 bis 1789.
It's possible for a government to simply default on its debt and think through the implications of that in the context of the political arguments that happened in France from 1787 to 1789.
Und in der Tat wurde die Möglichkeit eines Staatsbankrotts und dessen Folgen damals bereits offen diskutiert.
There was a person by the name of Arthur Young, who in 1787 wrote.
Ein Mann namens Arthur Young schrieb 1787 über seine Reisen durch Frankreich. Er berichtete, das Gespräch sei rein politisch gewesen. Die Frage, die zur Diskussion stehe, sei, ob die Nation oder die Regierung in der Lage seien, einen Bankrott herbeizuführen. Und die Antwort auf diese Frage, schrieb er, sei, möglicherweise sei dies möglich, wenn sie entschlossen und rücksichtslos vorgehe. In diesem Fall wäre das Problem gelöst. Zögere sie jedoch und sei unfähig zu handeln, könne es zu einer Revolution kommen. Youngs Vision für diese Finanzkrise war also entweder ein Bankrott und keine Revolution oder ein Bankrott und eine Revolution. Was 1789 tatsächlich geschah, war eine Revolution und kein Bankrott.
Or a bankruptcy and a revolution. What actually happened in 1789 was a revolution and no bankruptcy. And what my book, this is the book called Before the Deluge,
Und in meinem Buch, das den Titel Before the Deluge trägt, geht es darum, wie es möglich wurde, über diese Alternative nachzudenken. Mit anderen Worten, welches politische System könnte eine Staatsverschuldung bewältigen? Eine Staatsverschuldung, die zwar potenziell unkontrollierbar, aber dennoch beherrschbar war. Ich wollte zeigen, dass es wichtig ist zu erkennen, dass Staatsverschuldung nicht einfach ein binäres Problem zwischen Insolvenz und Zahlungsfähigkeit darstellt, sondern dass es eine Art Zwischenposition gibt, in der der Staat, wenn er entsprechend organisiert ist, die Fähigkeit zur Bewältigung der Staatsverschuldung erlangen kann. Und es zu einem gewissen Grad funktioniert die moderne Welt genauso. In meinem Buch geht es um die Ursprünge dieser Denkweise.
And to some degree, that's the way in which the modern world works. And so my book is about the origins of this kind of way of thinking.
Was hat denn nach damaliger Denkweise ein Staatsbankrott bedeutet?
The scenario that people were very afraid of would be
Das Szenario, vor dem die Menschen große Angst hatten, war, dass die Regierung die Zinszahlungen für ihre Schulden einstellt, aber weiterhin Steuereinnahmen erhält. Dann wäre es denkbar, dass alle Einnahmen des Landes in den Händen der Regierung liegen würden. Damit wäre die Regierung befugt, alle Ressourcen der Gesellschaft für beliebige Zwecke zu verwenden. Die Idee war also, und genau dieses Szenario entwarf Hume in seinem Essay über die öffentliche Kreditwürdigkeit, und dieses Szenario wurde dann in etwas anderer Form von einem anderen politischen Ökonomen namens James Stewart und in Frankreich von einem Militärkommentator namens Comte Guibert aufgegriffen. Er argumentierte, wenn man einen Krieg führen und ihn erfolgreich führen wolle, dann bestehe der Weg dahin darin, seine Schulden nicht zu begleichen und alle verfügbaren Steuereinnahmen zu nutzen, um für die eigenen Feldzüge weitaus mehr militärische und finanzielle Ressourcen einzusetzen als die Gegner, um sie militärisch und finanziell zu überwältigen.
Is to default on your debt and use all the tax revenue that you now have at your disposal to bring to bear on your military campaigns a far greater level of military and financial resources than your opponents might have at their disposal, so that you would be able to overwhelm them in terms of both military and financial power.
Die Idee war also, dass ein Schuldenausfall der Schlüssel zu Stärke statt zu Schwäche sei und in diesem Fall Stärke im Inland mit Stärke im Ausland vereinen würde. Ein Schuldenausfall sollte aus dieser Perspektive die Autorität der Regierung stärken, nicht untergraben. Und genau vor dieser Möglichkeit fürchteten sich die Menschen 1788-89.
And that was the possibility that people were afraid of in 1788-1789.
Dennoch kam es zunächst nicht dazu, weil man die Kirche enteignet hat.
It didn't quite happen initially because of this effort made by the representatives of the Third Estate to
Zunächst gelang es den Vertretern des dritten Standes, die Schulden in den Griff zu bekommen und Wege zu finden, die Sache finanziell am Laufen zu halten. Im Herbst 1789 mündete dies schließlich in der Entscheidung, den Kirchenbesitz zu konfiszieren. Doch das allein ist keine Lösung, denn es bedeutete lediglich, dass große Landschlächen der damaligen Nationalversammlung unterstellt wurden. Diese musste sich dann überlegen, wie sie mit diesem riesigen Grundbesitz umgehen sollte, der nun, wie sie behauptete, dem Staat und nicht der Kirche gehörte. Er musste irgendwie verkauft werden. Ein Verkauf auf einmal war nicht möglich, denn sonst wären die Grundstückspreise ins Bodenlose gefallen. Es musste also langsam und schrittweise vorgegangen werden. Aber das finanzielle Problem blieb bestehen. Die Zinsen für die Schulden mussten weiterhin gezahlt werden. Natürlich mussten sie nun weiterhin die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten erfüllen, die von der Kirche finanziert worden waren, da diese nicht mehr über die Ressourcen verfügte, die sie einst hatte. Die gesamte Instandhaltung karitativer Krankenhäuser, des Bildungswesens und der Geistlichkeit, all diese Ausgaben wurden von Ausgaben der Geistlichen und der Kirche zu Staatsausgaben. Anstatt die Ausgaben zu senken und den Druck auf die öffentlichen Finanzen zu verringern, verstärkten sie diesen Druck sogar noch. Anstatt das Problem zu lösen, schufen sie neue Probleme und sie mussten sich überlegen, wie sie damit umgehen sollten.
Turn from expenditure by the clergy and the church into state expenditure. So instead of reducing the expenses and the pressure on public finance, they actually added to the pressure in the first instance. So instead of solving the problem, they created a new set of problems and they had then to think about how to deal with that.
Eine Lehre, die vielleicht auch die ganzen Enteignungsfantasten hierzulande mal ziehen sollten. Doch kommen wir zurück zu Frankreich. Es gab also nur eine Revolution, aber keinen Bankrott.
Well, they didn't in the long term avoid bankruptcy. 5 years down the line, they were bankrupt by 1797.
Sie konnten den Bankrott auf lange Sicht nicht vermeiden. 5 Jahre später waren sie 1797 bankrott. Aber zwischen 1789 und 1797 ist eine Menge passiert.
A bankruptcy was a normal feature, if you like, of French domestic politics over the previous, let's say, century or so.
Die Absicht bestand sicherlich darin, einen Bankrott zu vermeiden, denn ein Bankrott war, wenn man so will, ein normaler Bestandteil der französischen Innenpolitik des vorangegangenen Jahrhunderts. Denn eine absolute Regierung ist dazu berechtigt. Die Strategie bestand sicherlich darin, Wege zur Umverteilung zu finden. Das Problem war nur, wen besteuert man? Von wem überträgt man Ressourcen, um die Zinskosten zu decken? Leute, die sich mit diesen wirtschaftsgeschichtlichen Themen besser auskennen als ich, behaupten, die Höhe der Steuern, die für den Schuldendienst anfielen, sei ziemlich vergleichbar mit denen im Großbritannien des 18. Jahrhunderts gewesen. Die Briten konnten ihre Schulden bedienen, möglicherweise, weil sie über andere Ressourcen verfügten, die ihnen ihr Empire und die Steuereinnahmen aus dem kolonialen Fernhandel lieferten. Die Franzosen besaßen dies bis zu einem gewissen Grad, aber auch dort waren große Teile der Bevölkerung vielleicht weniger steuerpflichtig als in Großbritannien, obwohl es nicht ganz klar ist. Das Problem bestand jedoch darin, wie die Steuerlast beispielsweise zwischen Grundbesitzern und Kapitalbesitzern verteilt werden sollte. Das Problem bestand darin, einen Weg zu finden, in einer gespaltenen Gesellschaft Steuern einzuführen und die damit verbundene mögliche Umverteilung von Ressourcen zu rechtfertigen.
Capital. So the problem was finding a way of imposing taxation in a divided society and finding ways of justifying the potential redistribution of resources that this might entail. They tried.
Man versuchte vor 1789 mit aller Energie zu diesem Zweck Institutionen in Form von Provinzversammlungen zu schaffen. Diese sollten, so hoffte man, in der Lage sein, eine Vereinbarung über die Verteilung der Steuerlast zu treffen, ohne sich darüber zu streiten, ob es angemessen sei, dass Klerus, Adel oder der dritte Stand mehr oder weniger Steuern zahlen sollten.
Und daran ist dann die Sanierung der Staatsfinanzen gescheitert?
It's possible that all these things could have been sorted out with a very determined government. But there were many reasons why, given the intractability of the problems, it was very hard for a government to be as determined as it probably would have needed to be.
Es ist möglich, dass all diese Dinge mit einer sehr entschlossenen Regierung gelöst werden konnten. Angesichts der hartnäckigen Probleme gab es jedoch viele Gründe, warum es für eine Regierung sehr schwierig war, die nötige Entschlossenheit aufzubringen. So gelang es ihr nicht, nicht nur in Frankreich, sondern später auch in Großbritannien, allen Bevölkerungsschichten Steuern aufzuerlegen, ungeachtet der Interessenunterschiede und der unterschiedlichen Anforderungen, Zeitpläne und Prioritäten, die diese verschiedenen Teile der Gesellschaft möglicherweise bevorzugten. Die britische Regierung tat dies als sie während der französischen Revolutionskriege 1797 die Einkommensteuer einführte. Die Franzosen verfügten 1788/89 nicht über ein Regierungssystem, das dazu in der Lage war. Wie wir wissen, ist es in vielen Teilen des modernen Europas nicht einfach, insbesondere unter demokratischen politischen Bedingungen, wo die Menschen das Recht haben, ihre Meinung zu äußern. Sie werden dies auch tun und die von ihnen vertretenen Handlungsweisen sind nicht unbedingt miteinander vereinbar. Genau vor diesem Problem stand die Nationalversammlung 1789. Sie wollte einen Zahlungsausfall vermeiden, musste aber gleichzeitig einen Weg finden, mit dem Fortbestehen der Schulden umzugehen. Welche politischen Institutionen sind mit der Existenz einer Staatsverschuldung vereinbar? Man sagt, Großbritannien sei in der Lage gewesen, diese konkurrierenden Forderungen zu bewältigen, mit einem Unterhaus, einem Oberhaus, Gewaltenteilung, einer scheinbar gemeinsamen Verteilung der Steuerlast und einem ausreichenden Konsens, um relativ unpopuläre Entscheidungen durchführbar zu machen. Es ist jedoch nicht selbstverständlich, dass diese Dinge an und für sich gut zu bewältigen sind. Und wir wissen das, weil wir es heute in der modernen europäischen und amerikanischen Politik ziemlich direkt erleben.
But it's not obvious that these things are in and of themselves very manageable. And we know that because we experience it now in modern European and American politics pretty directly.
Die Franzosen hatten damals aber eigentlich eine recht gute Idee, wie sie das Problem lösen konnten.
Part of the solution to the debt problem was to try to expand the distribution of property well beyond the elites, which is what in part the confiscation of the property of the church was designed to do. It was designed to make
Ein Teil der Lösung des Schuldenproblems bestand darin, die Verteilung des Eigentums weit über die Eliten hinaus auszuweiten. Genau das sollte die Beschlagnahmung des Kircheneigentums erreichen. Ziel war es, das ehemalige Kircheneigentum einem viel breiteren Kreis von Eigentümern zugänglich zu machen, indem es in relativ kleinen Einheiten mit relativ langen Kreditlaufzeiten verkauft wurde. So sollte einer immer größeren Zahl von Menschen der Erwerb von Eigentum ermöglicht werden. Dabei wurde darüber nachgedacht, inwieweit der Aufbau einer breiten Interessensgemeinschaft, die sich dem neuen Regime verpflichtet fühlt, ein Maß an Stabilität und Kontinuität gewährleisten könnte, das sonst nur schwer zu erreichen wäre. Es ging also darum, Ungleichgewicht zu verringern, Gleichheit zu fördern und eine gerechtere Verteilung des Eigentums zu gewährleisten, und zwar so umfassend und in gewissem Maße so schnell wie möglich. Eine Möglichkeit, die wiederum viele zeitgenössische Resonanzen hatte, bestand darin, das Kircheneigentum sozusagen im Ganzen zu verkaufen, an große Unternehmen wie Banken oder Finanzinstitute. Diese hätten das nötige Kapital, um es zu bezahlen, und das würde dem neuen Regime zwar schnell Einnahmen bescheren, aber das Problem der Ungleichheit würde dadurch in keiner Weise gelöst. Es wäre viel besser gewesen, den Verkauf etwas langsamer und umfassender zu gestalten, indem man einen Mechanismus schafft, der den Verkauf dieser Immobilien in kleinen Einheiten an einen großen Markt, aber über einen längeren Zeitraum ermöglichte. 1789, nach dem Fall der Bastille, schuf die Nationalversammlung ein neues Kreditinstrument, die sogenannte Assignat, eine Art Abtretung, also ein Recht auf zukünftigen Immobilienerwerb.
To a large market, but over a rather longer period of time. So in 1789, after the fall of the Bastille, the National Assembly created a new credit instrument, this thing called an assignat, which is a kind of assignation.
Die Assignat wurde als Anleihe ausgegeben. Man konnte die Anleihe kaufen und später, wenn das Land zum Verkauf stand, die Anleihe nutzen, um es zu erwerben. Genau das wollte man versuchen, die Quadratur des Kreises zwischen umfassender Umverteilung und Stabilisierung der Finanzen. Der Verkauf der Anleihen würde kurzfristige Einnahmen generieren, während der Verkauf des Landes selbst über 15 oder 20 Jahre erfolgen könnte. Beides würde sich sinnvoll ergänzen. Das war die Hoffnung.
Because selling the bonds would provide a short-term income stream, whereas the sales of the land itself could then take place over 5, 10, 20 years, and the two would complement one another in a way that would work. That was the hope.
Was ja nun nicht so schlecht klingt. Am Anfang sah es also so aus, als könnte man die Verteilungskonflikte unblutig lösen. Nach dem Motto, wir verhandeln und einige zahlen mehr und andere zahlen etwas weniger Steuern. Doch was ist dann passiert? Wie ist es dann dazu gekommen, dass die Revolution doch blutig wurde und Menschen auf der Guillotine endeten?
Many, many people speculating about the future in the second half of the 18th century predicted that there would be a very bloody and violent revolution arising in the main from this problem of the relationship between public debt and the distribution.
Viele Menschen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts über die Zukunft spekulierten, sagten eine sehr blutige und gewalttätige Revolution voraus, die hauptsächlich aus dem Problem des Zusammenhangs zwischen Staatsverschuldung und Steuerverteilung und den daraus resultierenden Spannungen zwischen Gleichheit und Ungleichheit resultieren würde. Das bekannteste Beispiel hierfür aus der Zeit der Französischen Revolution ist das 1790 veröffentlichte Buch von Edmund Burke, Betrachtungen über die Revolution in Frankreich. Burke sagte voraus, dass alles böse enden würde. Es würde, sagte er, in Feuer und Blut enden. Doch das ist ein ziemlich allgemeines Szenario, das viele Menschen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verwendet haben, wenn sie über die Zukunft nachgedacht haben, nicht speziell über Frankreich. Am häufigsten und eindringlichsten tat dies Rousseau. Er sagte ständig eine gewaltsame Revolution voraus, vergleichbar also mit der, die zum Niedergang und Fall des Römischen Reiches geführt hatte. Und viele, viele Menschen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts spekulierten, dass die moderne Welt mit all ihren Kriegen, Schulden und der damit verbundenen Instabilität wahrscheinlich denselben Weg gehen würde wie das Römische Kaiserreich über 1000 Jahre zuvor. Die Zukunft sah also in gewisser Weise ziemlich düster aus, nicht nur in Frankreich und nicht nur zur Zeit der Französischen Revolution. Man ging davon aus, dass die moderne Welt den Bach unterging. Das ist meiner Meinung nach ziemlich wichtig, denn man dachte 1790 oder 1791 nicht plötzlich oh mein Gott, die Dinge entwickeln sich in eine Richtung, die wir noch nie vorhergesehen hatten. Sie neigten eher zu der Annahme, dass die Dinge in eine Richtung gingen, die viel zu viele Menschen auf viel zu dramatische und reißerische Weise vorhergesehen hatten.
They didn't suddenly in 1790 or 1791 think, oh my God, things are going in a direction that we'd never foreseen. They were more inclined to, I think that things were going in a direction that far too many people had foreseen in far too dramatic and lurid ways.
Kommen wir also zu heute. Es gibt Artikel und Bücher über den Niedergang des Abendlandes. Und wir haben im Vergleich zu vor 200 Jahren ebenfalls hohe Schuldenstände, vermutlich deutlich höhere Schuldenstände, und zwar nicht aufgrund von Kriegen und dem Bau von Versailles, sondern aufgrund von Sozialleistungen und anderen Problemen. Was sind denn die Lehren von Michael Sonniger für die heutige Welt?
The lesson, if you like, that comes out of the French Revolution, that you have to find a way.
Die Lehre aus der französischen Revolution ist, dass man einen Weg finden muss, Entscheidungsprozesse in die Ressourcenverteilung zwischen den verschiedenen Ebenen des politischen Systems und den verschiedenen Teilen der Gesellschaft zu integrieren, ohne endlos darüber zu streiten, wie diese Dinge gehandhabt und entschieden werden. Und das nennen wir Politik. Das nennen wir Auseinandersetzungen zwischen Demokraten und Republikanern, zwischen CDU und SPD oder der konservativen Partei und der Labour-Partei.
Etc. und so fort, or the Conservative Party and the Labour Party.
An der Stelle habe ich dann eingehakt und darauf verwiesen, dass auch heute Demokratie sich schwer tut, Staatsfinanzen zu stabilisieren. Man denke nur an Frankreich, aber auch die USA. Michael Sonniger zeigte sich zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, das war noch vor der Wahl Donald Trumps, optimistisch.
I believe it's fundamentally an American problem, as it has been for the last several decades, and will come as it did in the 1930s.
Ich glaube, es ist im Grunde ein amerikanisches Problem, wie schon seit Jahrzehnten, und wird, wie schon in den 1930er Jahren, mit einer anderen politischen Agenda der amerikanischen Politik einhergehen. Da die amerikanische Politik auch außerhalb der USA noch immer eine erhebliche Bedeutung hat, dürfte sie alternative Denkansätze für diese Probleme bieten. Wie Sie schon gesagt haben, wurde die Frage des Verhältnisses zwischen Steuern und Ausgaben jahrzehntelang vermieden, am stärksten, glaube ich, in den USA.
Most powerfully, I think, in the United States. And the United States would, I think, be.
Die USA könnten meiner Meinung nach Führungsstärke zeigen, nicht nur national, sondern auch international, indem sie diese Fragen auf eine Weise angehen, die amerikanische Politik meiner Meinung nach bietet. Das ist, glaube ich, die beste spontane Antwort auf Ihre Frage. Wissen Sie, das Problem scheint jetzt tatsächlich vorhanden zu sein, wurde aber einst als tief verwurzeltes amerikanisches Problem erkannt und könnte eine amerikanische Lösung sein. Ich hoffe, das ist zumindest die Antwort auf Ihre Frage.
Und wie sehe die Lösung aus?
There is, I believe, still considerable mileage left in Keynesian politics.
Ich glaube, dass keynesianische Politik noch viel Potenzial hat, insbesondere im amerikanischen Kontext. Denn dort, nicht nur wegen Keynes, sondern auch wegen einer bestimmten Denkweise über die Ansprüche der Steuerzahler und die Ansprüche der Gläubiger, entstand der New Deal. Und dieser kam aus den Vereinigten Staaten und kann, glaube ich, auch weiterhin von etwas Vergleichbarem kommen. Eine Kombination aus Steuern und Inflation ist die Lösung.
Soweit mein Gespräch mit Michael Sonniger. Wie gesagt, das vollständige Gespräch im Original gleich am Ende dieser Folge. David Hume, wir haben es gehört, hat gesagt, entweder die Nation zerstört die öffentliche Kreditwürdigkeit oder die öffentliche Kreditwürdigkeit zerstört die Nation. Gemeint war der zwangsläufige und am Ende unlösbare Konflikt zwischen der Bedienung der Schulden um jeden Preis, was das Land überfordert und damit die Nation zerstört, oder das geordnete oder ungeordnete Brechen des Rückzahlungsversprechens für die Staatsschuld. Natürlich wird es vorerst nicht zum offenen Ausbrechen dieses Konfliktes in den USA und der EU kommen. Die Notenbanken werden selbstverständlich die Solvenz der Staaten garantieren, wenn auch unter Aufgabe des Zieles der Geldwertstabilität. Die Politik der aktuellen US-Regierung hat jedoch den Zeitpunkt dieser Intervention und des aufbrechenden Verteilungskonfliktes nach vorne gerückt. Welche dramatischen Folgen der Verteilungskonflikt mit Blick auf die Staatsschulden haben kann, hat uns heute der Blick in die Geschichte gelehrt. Ohne Staatsverschuldung hätte es die Französische Revolution wohl nie gegeben. So gesehen kann man nur festhalten, wir gehen revolutionären Zeiten entgegen. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen. Ich lese das auch alles, aber ich schaffe es wirklich nicht, Ihnen jeweils individuell zu antworten. Aber ich lese es und versuche es im Podcast einzubauen. Und deshalb bekommen Sie auch in der kommenden Woche eine neue Folge dieses Podcasts zu hören. Ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Wünsche Ihnen bis dahin noch ein schönes Osterfest. Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Dear Michael, it's a great pleasure welcoming you on my podcast.
Well, thank you very much for arranging it.
Well, the point arranging it and talking to you as a historian actually is because I think there's a lot to learn from history. My understanding is you looked very deeply into the causes of the French Revolution. You looked into the state of the French economy before the French Revolution, and you also looked into the issue of public debt, at least is my understanding, before the French Revolution and the role playing into it. And my rudimentary knowledge is that I read many years ago that actually France was basically bankrupt before the revolution happened. So this might be mistaken, but why don't you tell us, you know, why did you look into this area of history? What was particularly interesting, and what was the situation in France before the revolution happened?
Yes, my approach is a little bit different from the one that underlies your question because it places more emphasis on politics and the capacity of governments and states to do things that affect large numbers of people in conditions of adversity. So it is certainly the case that French finances were not in the best of conditions in 1787, 1788, 1789. And the usual way of thinking about this is indeed to think that the French monarchy was essentially bankrupt and essentially unable to service its public debt. What my work has been centered on is a way of thinking about public debt that was very much more widespread in the 18th century than until, I suppose, fairly recently it's become. Namely that it's always possible for states and their governments to default on their debts and to stop paying interest on the accumulated debt. This was a very widely discussed subject in the 18th century and was associated in particular with thinking about British politics in the first instance and was associated too with the thought of two fairly well-known British political thinkers. One was somebody called Henry St. John Viscount Bolingbroke and the other, more famously, was a Scots philosopher named David Hume, who in, I think, 1751 wrote what became a very widely read essay entitled Of Public Credit, in which Hume said, rather memorably, either the nation will destroy the debt or the debt will destroy the nation. And part of what I've been interested in doing in thinking about the origins of the French Revolution is to bring this sort of perspective that it's possible for a government to simply default on its debt and think through the implications of that in the context of the political arguments that happened in France from 1787 to 1789. And, of course, that isn't something that actually happened. There was a kind of speculation about this that was published in about 1789 by, again, another British writer, person by the name of Arthur Young, who in 1787 wrote in his travels in France, dined today with a party, he said, whose conversation was entirely political. The question under discussion, he continued, would be whether the nation or whether the government would be able to put into effect a bankruptcy? And the answer to that question, he wrote, was possibly it would if it was determined and ruthless, in which case the problem would be solved. If, however, it hesitated and dithered and was unable to take action, then there could be a revolution. So what Young envisaged was coming out of this financial crisis was either a bankruptcy and no revolution, or a bankruptcy and a revolution. What actually happened in 1789 was a revolution and no bankruptcy. And what my book, this is the book called Before the Deluge, is about is how it became possible to think of that alternative. What kind of political system, in other words, could accommodate a public debt that was potentially unmanageable, but could nonetheless be managed. And I tried to connect thinking about that problem to a large number of things written about public debt and the problems of public debt that were written before 1789, to the thought of this chap called Emmanuel Joseph Sieyès, who's quite famous, the author of a pamphlet called Qu'est-ce que le tiers état? What is the third estate? Which appeared early in 1789 and contains a kind of script for the French Revolution. It was accompanied by two other pamphlets, which we can perhaps talk about a little bit later. But what I tried to show was that it's quite important to see that the subject of public debt wasn't simply a kind of binary problem between bankruptcy and solvability, but that there was a kind of intermediate position in which the government could, if it was organized in a certain kind of way, be endowed with the capacity to manage public debt. And to some degree, that's the way in which the modern world works. And so my book is about the origins of this kind of way of thinking.
You said they avoided a bankruptcy. My understanding was they avoided a bankruptcy by robbing the church and others. So basically, it's a different form of bankruptcy. Basically, you take away the property of people. And then, of course, my assumption
was redistribution.
Redistribution. And the second point probably was also by killing creditors. I'm not sure if this was part of the revolution because we had the guillotine working. So I could assume that also some creditors were killed in this process, so that you also get rid of your debts by killing the people who wanted to get paid back.
Yeah, you're going a little bit too quickly because...
Sorry.
I mean, in terms of the history, because nobody set out either to confiscate property or to guillotine people in 1788, 1789. Maybe by 1792, 1793, that was a more recognizable course of action. The initial question was, here is the problem. If the government defaults on its debt, then we're still, after all, talking about the royal government, the monarchy. The scenario that people were very afraid of would be if the government stops paying interest on its debt but continues to receive tax revenue from the taxpayers, then it is conceivable that all the income of the country will be in the hands of the government, so that the government will be equipped with a power to use all the resources of society for whatever purpose it might choose to use it for. So the idea would be, and this was the sort of scenario that Hume set out in his Essay of Public Credit, and this was the sort of scenario that was then taken up in a rather different sort of way by another political economist called James Stewart, and in France by a military commentator by the name of the Comte de Guibert, who argued that if you want to fight a war, and if you want to fight a war successfully, then the way to do it is to default on your debt and use all the tax revenue that you now have at your disposal to bring to bear on your military campaigns a far greater level of military and financial resources than your opponents might have at their disposal, so that you would be able to overwhelm them in terms of both military and financial power. So the idea was that a debt default was the key to strength rather than weakness, and in this case would combine strength at home with strength abroad. A debt default from this perspective was designed to enhance rather than to undermine the authority of the government. And that was the possibility that people were afraid of in 1788, 1789. It wasn't so much a question of redistribution property in order to prop up credit, but in the first instance, defaulting on a debt in order to prop up the government. That was the scenario that was discussed quite extensively, not only in France, and certainly not only in the late 1780s. It was part of thinking about politics in the second half of the 18th century. And it didn't quite happen, initially because of this effort made by the representatives of the Third Estate to take control of the debt and find ways then of being able to keep the show on the road, financially speaking, which did indeed in the autumn of 1789 lead to a decision to confiscate the property of the church. But that in and of itself isn't a solution, because all it means is that a large amount of land was placed under the authority of the then National and Constituent Assembly, and they then had to find ways of dealing with this vast amount of landed property that now they claimed belonged to the nation rather than to the church. It still had to be in some sort of way sold. It couldn't be sold all in one go. You know about these things to some degree because of, well, what happened in Eastern Germany and what's happened in all the parts of the former Soviet Union, where property that belonged to the state had to be disposed of. And this has given rise to many, many arguments and very many disputes over now 20, 30, 40 years, and they tried in France in the late 18th century, or they had in France in the late 18th century, to do it within a rather limited space of time and to do it in ways that maintained the price of the property or the land that they'd confiscated, because they couldn't just sell it like that because the price of land would have fallen through the floor. And so it had to be done slowly and gradually, but they still had the financial problem. They still had to pay interest on their debt. They still, of course, now had to meet the obligations and the responsibilities that had been funded by the church, because the church no longer had the resources that it once had had. So all the maintenance of charitable hospitals, education, the clergy itself, all that expenditure turned from expenditure by the clergy and the church into state expenditure. So instead of reducing the expenses and the pressure on public finance, they actually added to the pressure in the first instance. So instead of solving the problem, they created a new set of problems, and they had then to think about how to deal with that.
Now, I'm curious because, so we have a royal government. The royal government has two high debt levels, and we later on have to discuss where did the debt come from, but we will come to this later. So they have two high debt levels. So bankruptcy is a risk. We have the revolution and they don't default, because normally I would have said, it's great. I have a revolution. Or what have I to deal with the debt of the royals? It's not my issue. It was a mismanagement of the royals. We have a new government of the people. We don't fulfill the obligations of the old government. But you said they didn't default. I said naively, okay, but they robbed the church, problem solved. And you tell me, well, you know, not really solved, because it takes time to turn real estate into cash. And secondly, we have higher obligations and payments. So why didn't they change course then, in spite of having these higher burdens? And how did they then really avoid a bankruptcy? Because I could imagine, if you think about today's world, if we now have austerity to pay back debtors and we cut down social welfare spending, let's say France again, you have another revolution right away. Just think about French politics today. So tell me, how did they then manage, or why did they follow this course, and how did they in the end manage to avoid bankruptcy?
Well, they didn't in the long term avoid bankruptcy. 5 years down the line, they were bankrupt by 1797. But between 1789 and 1797, there is an awful lot that occurred. Certainly the intention was to try and avoid a bankruptcy, because a bankruptcy was a normal feature, if you like, of French domestic politics over the previous, let's say, century or so, because that's what absolute government entitles the government to do. The government is sovereign. The government can decide this is how we will deal with our creditors. And they had done that most recently in 1771, 1772. There were big political arguments and conflicts at that time. And the government of Louis XV, that's to say Louis XVI's father, defaulted in part on the royal debt. And that they abolished a whole set of institutions, replaced them in a comprehensive sort of way. Then Louis XV died, and his son Louis XVI brought back some of these institutions and recreated some of the conditions for a further round of argument that began after the war with Britain over the future of what became the United States. So there was a backstory, if you like, to what took place in 1788-89, which was relevant. But the strategy was certainly to find ways of redistributing. But the problem was that, well, who do you tax? Who do you transfer resources from in order to cover the costs of paying interest? The amount of taxation involved in servicing the debt, people who know more about these kinds of economic history subjects than I do, claim was pretty comparable to what existed in 18th century Britain. The British were able to service their debts, possibly because they had other resources at their disposal, supplied by their empire and the tax revenue generated by long-distance colonial trade. The French, to some degree, had this, but they also had large swathes of the population which were perhaps less exposed to taxation than their British counterparts, although it's not terribly clear. But the problem was how the tax burden would be distributed between, for example, the owners of land and the owners of capital. And big discussions took place, again, over long periods of the 18th century about the extent to which it was appropriate, since people paid taxes already for some sections of society, namely the owners of land, to enable those who received income from the state, the owners of public debt, to receive income in the form of interest payments on the investments that they'd made in French public debt when they were not paying very much tax to begin with. So the problem was finding a way of imposing taxation in a divided society and finding ways of justifying the potential redistribution of resources that this might entail. They tried very energetically to create a set of institutions before 1789 to do this in the form of a set of provincial assemblies, which would, they hoped, be able to come to some set of arrangements about the distribution of the tax burden without getting into entanglements about whether it was appropriate for the clergy or the nobility or the third estate to have to pay more or less. They decided that it would be a better idea to have a much more straightforward set of criteria. Those who owned landed property would pay taxes. Those who owned no landed property wouldn't. It didn't get very far off the ground. There were attempts to do it, but there was no uniform system for creating it.
So was a revolution the result, or was it basically a fight about the distribution of the burden?
It was a fight partly about the distribution of the burden, but partly also about the type of institutions that it was appropriate to have to make the decisions about how the burden would be distributed. Well, the institutions didn't provide, as things stood, for very much in the way of political representation. As I'm sure you know, there was this system of an assembly of the Estates General of the kingdom, which had fallen by the wayside since the early 17th century, and which was made up of representatives of these three estates, of the clergy, the nobility, and the third estate, in proportions that seemed to everybody to be rather out of date. And the question was then, should you bring back the old Estates General? If so, how should you bring it back? If not, what other system of decision-making might it be appropriate to establish? And this is what this earlier set of discussions about provincial assemblies, assemblies made up of the owners of landed property rather than the three estates, was designed to do. But the owners of landed property created also a bit of a problem because landed property is not the ownership of public debt. So the question was then, how do you find a way of reconciling the interests of the owners of public debt on the one side and the owners of landed property on the other side? Because the owners of landed property will be rather reluctant to pay more taxes to provide more income to the owners of public debt. And the owners of public debt will be rather reluctant to, although they pay taxes on their landed property, to pay further taxes on their income from interest receipts. And so, again, difficult to decide, difficult to know how these competing claims could be reconciled with one another. And so, as I say, it's possible that all these things could have been sorted out with a very determined government, but there were many reasons why, given the intractability of the problems, it was very hard for a government to be as determined as it probably would have needed to be, and as you could say it became, not only in France, but subsequently in Britain as well, to be able to impose tax payments on all sections of society, irrespective of the differences in interest and the different kinds of requirements, schedules, priorities that these different parts of society might have preferred. The British government did this when it introduced the income tax during the period of the French Revolutionary Wars in 1797. The French in 1788-89 didn't have a system of government that could do that. They did end up with one, you could say, first of all, in a rather ferocious way in 1793-94, and subsequently, of course, under the aegis of Napoleon Bonaparte, and then, to some degree, subsequently, under the aegis of the Restoration Monarchy. But none of these were terribly viable. And, you know, it's not easy to reconcile divergent interests. It's not easy, as we know, in all sorts of parts of modern Europe, particularly under democratic political conditions, where people do have an entitlement to say what they think is the right course of action, they will do so. And the courses of action that they will argue for will not necessarily be all that compatible. And that was the problem that the National Assembly had to face in 1789. They wanted to avoid a debt default, but then they had to find a way of dealing with the continuing existence of the debt. What sort of political institutions are compatible with the existence of a public debt? People say, and continued to say from a British point of view, because after all it was Britain that was able to manage these competing claims, that it had to be something rather like Britain, with a House of Commons, a House of Lords, a separation of powers, apparently shared distribution of the tax burden, and a sufficient consensus to make relatively unpopular decisions viable. But, you know, and it, of course, it worked. And it worked perhaps because there were other kinds of reasons as well to do with British patriotism and British hostility towards the French, which played their part in making the war with France manageable. But it's not obvious that these things are, in and of themselves, very manageable. And we know that because we experience it now in modern European and American politics pretty directly.
So, but listening to you, it sounds to me like basically it's a fight within the elites. It's a conflict within the elites of the owners of public debt or the owners of real estate. It's basically a topic within the elites.
That's a reasonable summary, yes.
Yeah, but then, you know, my understanding is, you know, but in France, then it got beyond the elites, because in the end, the revolution was a revolution by people who most probably didn't pay taxes at all because they were not having any income.
Yeah, undoubtedly. And part of the solution to the debt problem was to try to expand the distribution of property well beyond the elites, which is what, in part, the confiscation of the property of the church was designed to do. It was designed to make what had been the property of the church available to a much, much broader set of property owners by selling the property in relatively small units at relatively long credit to enable a larger and larger number of people to acquire property, with a view to thinking about the extent to which building a broadly based set of interests committed to the new regime would provide a level of stability and continuity that would otherwise be rather hard to establish. So to reduce inequality, promote equality, ensure a fairer distribution of property, and do it as broadly and to some degree as quickly as possible. Although, again, there's a tension over the question of time. You know, it's nice to be able to think that you could do it all at once, but it's difficult to do it all at once because doing it all at once was likely to be self-defeating. So there's this tension between doing things quickly and doing things slowly, and doing things broadly and doing things easily. One way of doing it, which again has lots of contemporary resonances, was to sell off the church property wholesale, if you like. Sell it off to large corporate entities like banks or financial agencies. They would have the capital to pay for it, and that would provide the income for the new regime quite quickly, but it wouldn't in any way address the problem of inequality. So far better to think about selling it a little bit more slowly and doing it a little bit more broadly by providing a mechanism that would enable this property to be sold in small units to a large market, but over a rather longer period of time. So in 1789, after the fall of the Bastille, the National Assembly created a new credit instrument, this thing called an assignat, which is a kind of assignation, that's what it means, an entitlement to buy property in the future. So they issued a bond, that's what the assignat was. You can buy the bonds, and then later on, as the land becomes available for purchase, you can use the bond to acquire the land. And that's what they decided they would try to do, to square the circle between redistribution on a broad scale and stabilizing the finances, because selling the bonds would provide a short-term income stream, whereas the sales of the land itself could then take place over 5, 10, 20 years, and the two would complement one another in a way that would work. That was the hope.
You could also say the assignat, the collateral for the assignat was land. But my understanding was that it worked in the beginning, was very successful, but then it still ended up in an inflation. So what happened then? Because normally you would assume money backed by real estate should have a stable value. So what happened then?
Yeah, exactly. That's what they said. You know, there had been many other discussions of using public debt in this sort of way to sort of solve an initial financial problem by creating new financial instruments. In this case, they said the financial instruments will be very stable because they're underpinned by land sales, and land doesn't depreciate in value like foreign trade or some other kind of bubble. What happened was the assignat itself, when it was issued, carried an interest in order to encourage people to purchase these things. So the state needed an income stream over and beyond its other existing commitments. And then, well, things just started to go rather wrong, partly because there were people who emigrated. And in emigrating, they diverted not only their own income streams, but their patterns of production, marketing, sales to alternative markets outside of France. The assignat coexisted with the existing currency, so it was possible to speculate against the future exchange rate between the paper and gold and silver, and to do things like selling short in order to buy long, and doing the kinds of things that we know it's financially possible to do. And these kinds of things didn't help the stability of the currency. There was also a big problem with what was left of the French colonial empire, because the French colonial empire provided, again, a substantial degree of tax revenue to the monarchy, because taxes were levied on things like sugar and sugar-related products, or cotton, or what have you. And the most substantial part of the French empire was in what is now Haiti, Saint-Domingo. And there was a big insurrection arising from divisions between slaves, freed slaves, and settlers in Haiti that began to develop in the aftermath of the fall of the Bastille, which again then interfered with the supply of tax revenue and income and undermined the stability of the paper of the assignat, compounded by other things as well, partly to do with the new electoral system that the French established after 1789. As you may know, the new electoral system was based on a kind of fiscal set of qualifications. There were qualifications, first of all, to be eligible as an elector, and qualifications to be eligible as a representative under the new regime, which made it rather difficult then to modify the fiscal system, because the tax qualifications that were required to become either a representative or an elector centered on the payment of direct taxes. You couldn't, therefore, start changing the tax regime in such a way as to add to tax revenue by increasing indirect taxes, taxes on consumption and expenditure, because if you were to start doing that, you would be interfering with the electoral system. So there was a rather limited room for maneuver arising from the relationship between the fiscal system and the electoral system, which was subsequently broken. But for a time, it meant that there was a strong pressure to try to, on the one side, find ways of limiting the emigration of people with substantial amounts of income to what's now Belgium or the Netherlands or other parts of what was then the Holy Roman Empire. And in the second place, to find ways of dealing with this problem of the empire and the degree to which income from the colonial trade was also starting to dry up. So there was a kind of expenditure growth and a kind of income squeeze, which meant that it was very difficult to see how to maintain the objectives that these people had had in mind in 1789 of broadening the distribution of property, increasing the franchise, making for a greater degree of governmental accountability to the governed, and managing this within a viable space of time. So it was a pretty complicated and difficult state of affairs, in which the priority usually tended to fall on either trying to keep the empire or get rid of the empire, or to prevent the emigration or to punish those who emigrated. And that gave rise to arguments that nobody had really anticipated in 1788-89 about how to maintain a system of political representation under conditions of economic and social inequality. Because the objective, I think, very broadly shared, was to try to promote economic and social equality, but then it turned out to be very much more difficult to reach that objective than people had envisaged. And in order to try to do it, they made the wrong choices, the wrong decisions, we can say with hindsight, but you can understand why it was not obvious what the right course of action might have been when you start looking into it.
I also travel a lot, and once I was traveling, was abroad in a nice vacation area, and I get to know a Frenchman, a former friend, speaks his book friend, but his family immigrated a long time ago. And his family immigrated actually during the French Revolution, and he is from a noble family, so he has, you know, some titles or whatsoever. And I was thinking about, well, you know, they were smart of emigrating because they avoided being ending up as a guillotine. So let's go back and let's assume, you know, we are members of the elites at these times. You know, we start with, okay, French government has that problems, so the tension starts appearing. When was it visible that the conflict of the distribution will become bloody? Because in the beginning, distribution of burden is kind of, you know, we negotiate and some people pay more or less taxes. But, you know, becoming as bloody and, you know, killing people in guillotine is an extreme way of dealing with this conflict. So when was it possible to envisage that, you know, the revolution is taking this cause. Because in the beginning it was a revolution of the elites and it became, so on the timeline, what were the signals? Was it possible to see what's coming, or was it just a gradual process?
Many, many people speculating about the future in the second half of the 18th century predicted that there would be a very bloody and violent revolution arising in the main from this problem of the relationship between public debt and the distribution of taxation and the resulting tensions between equality and inequality. So the most famous example of this at the time of the French Revolution is the book published by Edmund Burke, The Reflections on the Revolution in France, that was published in 1790. Burke predicted that this is all going to end badly. It would end, he said, in fire and blood. Those were the terms he used it. But that's a pretty generic kind of scenario that many people writing in the second half of the 18th century began to use in thinking about the future, not specifically of France. In fact, they usually used it in relation to Britain, where you had, after all, a much more open political system with much more political conflict in it than had been the case in France. And it was very widely thought that this British system just won't last all that much longer. So the future, I mean, the person who did it most frequently and most vividly was Rousseau. He was constantly predicting a violent revolution, comparable, in other words, to what had given rise to the decline and fall of the Roman Empire. And many, many people in the second half of the 18th century speculated that the modern world, with all its wars and all its debt and all the instability that seemed to be associated with war and debt, was likely to go the same way as Imperial Rome had done over 1,000 years earlier. So the future was, in a certain sort of sense, looking pretty grim, not just in France and not just at the time of the French Revolution. The idea was that the modern world was going to hell in a handbasket. That's quite important, I think, because they didn't suddenly in 1790 or 1791 think, oh my God, things are going in a direction that we'd never foreseen. They were more inclined to, I think that things were going in a direction that far too many people had foreseen in far too dramatic and lurid ways. What can we do to keep things more stable? And it turned out to be the case that the measures that they thought might be favorable to promoting stability turned out to be measures that gave rise to more instability. So it's a sort of sequence of unintended consequences that centered in the main, I think, on these two questions, the empire and the emigration, and how to deal with these two problems. The emigration began more or less after the fall of the Bastille with the emigration of Louis XVI's two brothers, the Comte d'Artois, the Comte de Provence. They didn't just emigrate, though. They emigrated with a view to trying to reverse the political situation in France after the fall of the Bastille. So there were, you know, it's not terribly clear how significant a problem this was, but it was a recognized problem. There were these large numbers of army officers, different types of military figures, who set up armed camps on the French frontier from late 1789 onwards. Not necessarily a terribly big threat, not necessarily terribly strongly approved by the rulers of Prussia or the Holy Roman Empire, but useful possibly in the course of negotiations with the new French regime and the other European powers, because things outside of France were not terribly stable in 1789, 1790 either, particularly in the Netherlands and to some degree in Switzerland as well, because in Switzerland there was always a revolution likely to happen in particularly Geneva, as you may know. Genevan politics were far more unstable than we standardly think. And Rousseau came, after all, from Geneva, so he had a lot of material to think about. The same applied to the Netherlands, constant fights between the monarchy, the House of Orange, and the estates in the Netherlands, which spilled over into what became Belgium later on in the 19th century, but in the 18th century was the part of the Holy Roman Empire. So there were a lot of possibilities for further conflict, further military intervention by Prussia, the Holy Roman Empire, with possibly British support in the aftermath of the American War, which complicated the situation quite considerably. The emigration certainly played into that international rivalry competition. It was yet another counter, if you like, that could be used. And the people who emigrated knew this. The people who welcomed the emigre also knew this. So, again, we sort of know this in other contexts in more recent times. Proxy armies, satellite agencies were as much a part of how things were done in the late 18th century as they still are. And that's part of the calculation that surrounded the problem of what to do with the distribution of property, how to maintain political stability in France after the fall of the Bastille. So the emphasis is upon instability rather than stability, and the possibility that things could go wrong quite suddenly and quite quickly at any moment. And I think that awareness was very important in thinking about politics in France after 1789.
We have to come to today, but I have one last question on history before we come to today. It's because you didn't mention John Law. John Law was in France 100 years before. I did a podcast with a colleague of yours who's an expert on John Law a few months back. And so, of course, the experience of the paper money experiment and the hyperinflation and all this, did this also play a role about how the elites in France looked at the debt problem? Their scope of what might be solutions, I mean.
Yeah, that was what I was referring to and what we were talking about a few minutes earlier. The difference, it was very frequently said, between Law's system and the confiscation of the property of the church and the sale of church property was that the church property was secured against land, and the biens nationaux and the assignats was secured against land, as against Law's system, which was secured on the trade with the Mississippi. So many people said in 1789, 1790, this is sort of Law, but different from Law, because unlike Law's system, we have a Mississippi at home. Our Mississippi is land. And that is the source of the stability that underpins the assignat. So, no, there was a huge awareness of Law's system, but a claim made by the people who promoted the assignat, that it was like Law, but it would be different from Law. You could use, as Law had done, public debt to get out of the problems generated by public debt, and you could do it successfully because you had a solid foundation for your credit-based edifice in ways that Law had not been able to establish. Law's system was very interesting and very complicated. Of course, it blew up. We know that these things happen and things do blow up, as they have done very much more recently and rather more frequently than, again, people who look at the French Revolution without bearing the modern world in mind tend to do.
So come to today, because you said, well, at the time being, people were expecting we get some trouble, we have war and debt, and this is going to be an issue. And now look, and the Roman Empire is a warning, or we are similar to the Roman Empire. And today there are people saying the same. You know, there have been articles, there are books written about the decline of the West. We have high debt levels in contrast to 200 years ago, not due to wars and due to building Versailles castles, but due to social welfare and other stuff. So what are your learnings for today's world?
Well, the learning, I suppose, is to do with the type of political institutions that are compatible with public debt. One way of thinking about this is that the French blew it, and the modern world has a propensity to blow it, because they don't pay attention to British political institutions and the degree to which, in a certain kind of sense, constitutional government is compatible with public debt in ways that isn't the case with other sets of political arrangements. The French in 1789 knew these kinds of arguments, and they knew that there were certainly big advantages in building representation into the fiscal system far more strongly than was the case in France, for example, and that taxation and representation tend to go together. But they also thought that simply leaving it at that gave rise to the possibility of big, big arguments between different components of the representative system and different components of the fiscal base, which happened and which continue to happen over the question of transfers of resources from one section of society or one set of interests to another. So you needed to think about a different set of arrangements. Strangely, it was Rousseau who provided a kind of template which got picked up in different ways by a number of political and economic thinkers in the time of the French Revolution and subsequently, creating a system of government which is rather more, or a plan of a system of government, rather more federal and rather more decentralized and rather more like, let's say, the United States or Germany or many parts of modern Europe, a system of government made up of, let's call it, units within units, hierarchies within hierarchies, different levels of representation from the local and the municipal to the departmental and the regional to the intermediate land or states to a national and federal system. Many, many levels of political representation, many, many levels of decision-making, many, many levels of different types of institution, education, health, welfare, all these associated with different types of responsibility, different types of obligation, different types of income and expenditure. So the idea which you can find most fully developed either in the American system or in Hegel's examination or proposals for a Rechtsstaat is a system of political institutions in which public debt is sort of embedded in all the hierarchies that make up the whole system. That's the lesson, if you like, that comes out of the French Revolution, that you have to find a way of building decision-making into the allocation of resources as between different levels of the political system and as between the different components of society, and endless argument about how these things will be managed and decided upon. And that's what we call politics. That's what we call arguments between Democrats and Republicans, or the CDU and the SPD, or et cetera and so forth, or the Conservative Party and the Labour Party.
Sorry for interrupting here, but let me weigh in here. For if we now look at actual politics, so as we speak, we are short before the elections, so when the public is after the elections, but in the US it's very clear, both candidates don't speak about public debt, and the public and the deficits are very big. So public debt is clearly an issue, but it's not addressed. In the UK, the new government is, okay, it will raise taxes, but down the road, they also keep on adding public debt. And we only talk about official debt, we even do talk about the hidden liabilities like promises for pensions or whatsoever. And if we now come to France, the Assemblée Nationale, the broad majority of the parties represented in the Assemblée Nationale, is not talking about austerity. They're opposing austerity. So the right want to spend more money, the left want to spend more money. Now, you could say, well, that's politics. In the end, they will find a solution. Or you could say, well, down the road, they don't want to have a solution because they think in the end they will take away the property of some people, or they will look for inflation. So is this not a sign that the system is not working? Or do you say, no, it's working, we just have to accept how it works?
I would be rather more inclined to opt for the latter. This is how it works. And to say that this is something that politicians are very, at the moment, reluctant to acknowledge and to talk about in a way which provides some degree of, let's call it, leadership to the people who they purport to represent. I believe it's fundamentally an American problem, as it has been for the last several decades, and will come, as it did in the 1930s, with a different kind of political agenda supplied by American politics, which, since American politics still has a considerable significance outside of the United States, is likely to provide alternative ways of thinking about these problems. But as things stand, as you say, the whole question of the relationship between taxation and expenditure has been avoided for decades, most powerfully, I think, in the United States. And the United States would, I think, be able to provide leadership, not just domestically, but internationally, by addressing these questions in ways that I think American politics provide for. That's, I think, the best that I can manage as a spontaneous response to your question. You know, the problem certainly now seems to be the case, but was once recognized as being a very deep-seated American problem and could be an American solution. I hope that that provides at least a guess at an answer to your question.
And how would the solution look like?
Well, taxation would play a much, much bigger part.
You would say taxation, you would not say inflation.
A combination of one and the other, yes. I mean, in some sort of sense, this is the Keynes solution, and there is, I believe, still considerable mileage left in Keynesian politics, particularly Keynesian politics in an American context, because that's where, not just because of Keynes, but because of a certain way of thinking about the entitlements of taxpayers, you could say, and the entitlements of creditors, was the making of the New Deal. And that did come from the United States and can, I believe, still come from something comparable. Combination of taxation and inflation is the solution. The basis of a rather more stable political life than seems at the moment to be available.
Michael, thank you very much for this tour d'horizon. It was very interesting to talk about history and comparing it to the present situation. It was a great pleasure talking to you, and probably might have another chance to continue some discussing, going deeper in some aspects. But thank you very much for your time.
Well, thank you very much for giving me a chance to talk about these things.